Guten Tag.
Guten Tag.
Um meine Laune aufzubessern. Meine Laune ist nicht gut. Gut, ich sag dir das mal, warum ich schlechte Laune habe. Ich habe schlechte Laune, weil mir gerade ein Theater geschrieben hat, dass sie, ein Theater, in dem ich wirklich 20 Jahre gearbeitet habe, dass sie bei ihrem großen Haus auf eine 60-prozentige Auslastung achten müssen. Und wenn die nicht gegeben ist, dann vergeben sie auch keine Termine an Künstler, die das nicht garantieren. Dann geben sie nur Termine. Dann die Künstler, die dann weniger als 60% verkaufen, die müssen dann mit den Terminen leben, die übrig bleiben. Das heißt eindeutig, dass diese Leute nur die Künstler protegieren, die am meisten Tickets verkauft haben. Quasi wieder die, die im Fernsehen sind. Das kennen wir ja schon. Und das andere ist, was ja ich hier auch mal ganz deutlich an die Theater schicken möchte. Es gibt ganz furchtbar viele Theater, die sich einen Scheiß kümmern um ihre Werbung. Da musst du am besten noch selber hinfahren und Plakate aufkleben. Sie machen kein Instagram, kein Social Media, weil wir Künstler das ja alles machen. Und das kotzt mich einfach so dermaßen an, dass es immer Theater sind, von denen du es hörst. Das sind immer die Theater, die sich so ausruhen auf Fernsehpappnasen und das, was im Mainstream gerade so in ist. Da brauchen sie nämlich nichts machen. Und mich hat das gerade sehr geärgert, weil ich das einfach so scheiße finde, dass man sich als Künstler zwischendurch auch immer ärgert darüber, dass man bei Facebook und bei Social Media überhaupt sich die Finger wund tippt und selbst blödeste Kommentare beantwortet wie, wann ist ein Einlass? Also du musst auf jeden Kack-Kommentar eingehen, tippst dir die Finger wund. Und diese Theater, die sagen auch nee, wir nehmen einfach einen, der sein Publikum automatisch mitbringt, weil er ja seine Fresse sowieso jeden Tag ins Fernsehen hält. Und dann ist unsere Butze voll. Und das ärgert mich einfach.
Verstehe ich total. Aber jetzt, ich probiere die andere Leute Haltung einzunehmen, die am Ende zu deinen Gunsten ausgehen wird. Und zwar, ich verstehe total, dass die Theater, die wenig Geld haben und keine vernünftigen Angestellten sich mehr leisten können, da ist ja nicht mehr das Servicepersonal vernünftig ausgebildet. Das kennen wir hier aus Hamburg von St. Pauli zum Beispiel, wo also Menschen, die eigentlich bedienen sollen, hauptsächlich die Shows kritisieren und so. Da ist ja alles nicht mehr so, wie es war. Und das hat viel zu tun, sicher auch mit der Corona-Situation und den Folgen der Corona-Situation. Aber ich denke, wenn man verantwortlich ist für ein Theater, wenn man verantwortlich ist für Entertainment, im Fernsehen, im Radio und eben auch live, dann hat man die Verantwortung, seinem Publikum ein möglichst breites Angebot zu machen. Wenn man immer nur das nimmt, was schon jeder kennt, ist das finanziell sicher, aber kein breites Angebot. Und es kommen dann auch nicht mehr die Leute, die normalerweise der Backbone von jedem Theater sind, nämlich die Kulturinteressierten. Dann kommen die Hype-Interessierten. Hype-interessierte Menschen, wenn man heute sagt, der Künstler XY ist nicht mehr angesagt, dann kannst du machen, was du willst, dann geht da keiner mehr hin. Und eigentlich lebt Kunst und Kultur von gerade den Veranstaltungen, wo man hingeht, weil man Interesse hat, weil das Theater geworben hat, weil das Theater eine Haltung hat, weil das Theater sagt, ich finde das toll, dann entdeckt man da einen Künstler, dann entdeckt man da eine Gruppe, eine Band, eine whatever, einen Künstler eben. Und dann ist man dem Theater dankbar, dass man das durch das Theater kennengelernt hat. Man kennt ja auch nicht jedes Stück, man kennt ja auch nicht jede Inszenierung in einem normalen Schauspielhaus. Und da muss man schon mal etwas tun, was auch außer der Reihe ist. Mich nervt es persönlich, dass man heute keine klassische Oper mehr sehen kann, sondern nur noch Menschen in Unterhosen, die, keine Ahnung, sich Lianen um den Kopf schlingen und sich mit Cola-Dosen bewerfen und dazu alte Lieder singen. Das ist ein bisschen entglitten, denke ich. Aber ich denke, die Mischung macht's immer. Und ich verstehe halt nicht, dass Theater sich nicht mehr Haltung leisten. Wobei, wenn es darum geht, eine regierungskonforme Haltung in ein Rohr zu pusten, da sind sie ja relativ aktiv, das muss man sagen. Da sind sie
dann. Wir haben ja gut zu tun und wir fahren ja wirklich von Pontius nach Pilatus und die Shows sind relativ voll. Aber mich ärgert einfach das grundsätzlich. Mich ärgert das, dass ich als Künstler versuche, auch ein Theater, in dem es halt nicht voll ist, das zu bespielen. Ich weiß, dass ich vor Corona da gewesen bin, da waren das vielleicht 20 Leute und da haben die auch schon so scheiß Werbung gemacht. Und was sie, die drucken dann ein Programmheft, das hat früher gereicht, das reicht aber nicht mehr. Ja, und da habe ich mich mit 20 Zuschauern um mein Leben gespielt und ich weiß, das komplette Personal kam anschließend und haben gesagt, so eine Wendigkeit und so eine Flexibilität und improvisierte Show, die haben sie noch nie erlebt und die waren total begeistert. Und das mag jetzt arrogant klingen, die waren auch zu Recht begeistert. Das waren 20 Leute und ich habe für jeden eine einzelne Nummer gemacht und habe wirklich alle zum Lachen gebracht und wir hatten so ein riesiges Wohnzimmerstimmung, Atmosphäre. Und dann denkst du dir, gut, die wissen das zu schätzen, aber das wissen sie nicht. Sie sorgen nicht dafür, dass die Veranstaltung voll wird, indem sie sagen, wir haben hier ein ganz besonderes Talent oder so. Das machen sie einfach nicht. Und Und das nervt mich. Aber du kannst das quasi immer sehen. Du kannst es genau sehen, diese Juxbudentheater, wie unsere spezielle Juxbudensammlung am Spielbudenplatz. Die haben eben gesagt, wir machen gar nichts Kompliziertes mehr, sondern einfach nur Mainstream. Und 50, 60, 80, 90, was weiß ich. Ja, und die anderen Theater, die viele Kleinkunsttheater, die nehmen eben mittlerweile auch diese Künstler, die ja sich auch im Fernsehen nach vorne drängeln. Ne, da so. Und das ist, da gibt's ja nun auch mittlerweile einige. Und diese ganz, ja, diese ganz Schrägen, da trauen sie sich nicht mehr dran.
Da könnte ich ja eine wunderbare Geschichte beitragen. Und zwar begab es sich in den 80er Jahren, dass der nicht unbekannte Künstler Michael Jackson, seines Zeichens Sänger und Tänzer, auf Welttournee war und man überlegt hat, ob es Sinn macht, dass er in den Ostblock geht. Und dann war eigentlich die Erkenntnis, das macht gar keinen Sinn, weil die haben erstens keine Kohle, zweitens sind die Hallen zu klein und in große Stadien da drüben und man weiß auch nicht so genau und hin und her. Da hat der Künstler Michael Jackson gesagt, das ist mir egal, ich mach das. Dann haben sie in Prag zum Beispiel, in Bukarest, da war glaube ich sogar im Stadion tatsächlich, aber in Prag zum Beispiel war in einer Halle. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute in diese Halle reingepasst haben. Gefühlte 3000 vielleicht. Die Ticketpreise waren so, ich glaube um die 20 Mark, ja, wo das drüben schon viermal so hoch waren. Und ich war mit auf Tour, ich war mit auf dieser ersten Ostblock-Tour von Michael Jackson komplett. Und dann war er vorher, kam er in der Halle an und hat da gesagt, oh, it's a cozy place. Und alle haben gedacht, oh, der Michael Jackson ist total entsetzt, dass da keine Leute sind. Oh weia, jetzt gibt's Ärger, ne? Da hat er irgendwann gesagt, I like it, then I can see the reactions.
Ja, ja.
Und dann ging er auf die Bühne. Ich habe Michael Jackson nie wieder so nah gesehen. Das waren so ungefähr einen Meter von mir entfernt, hat der Mann getanzt, so 1,50. Die Leute waren alle nah dran. Es war ein unfassbar tolles Konzert. Und er war glücklich. Er war viel glücklicher als bei jedem Stadionkonzert. Und es war ganz nah und ganz intim und ganz schön. Und ich fand das damals schon total toll, dass jemand einfach sagt, doch, ich mach das. Also nach Prag fahren, aufbauen, du kannst natürlich auch nicht deine ganze große Bühne da aufbauen in so einer kleinen Halle und so, aber es war einfach ein tolles, intimes Konzert. Und ich finde, das ist genauso Künstler- wie Veranstalter-Sache, ne? Man muss Horizonte öffnen. Und glaubt man, alle die damals dabei waren, werden alles von Michael Jackson danach gekauft haben, aus Dankbarkeit.
Es gibt da auch einen, zu meinem Beispiel gibt es natürlich dann auch ein Gegenbeispiel. Also dieses Theater, wo ich das jetzt mit habe, wir werden sehen, ob das weitergeht oder nicht. Ich ärgere mich aber grundsätzlich darüber, dass die Künstler wendig sein müssen, wenn es um Social Media und um Werbung überhaupt geht und die Theater machen nichts mit. Man gibt ja auch keine Zeitungsinterviews mehr, weil die Zeitungen das einfach nicht mehr machen. Das verstehe ich auch alles. Aber da muss ich mir als Theater was anderes einfallen lassen, um die Künstler voranzubringen. Die lassen sich aber nichts einfallen. Die gucken einfach, wer verkauft mehr Tickets und die nehmen sie dann. Gut. Lass mal das Theater mal links liegen. Gibt ja auch andere Beispiele. Es gibt ein anderes Beispiel, das positive Beispiel dieser Woche, war für mich Regensburg. Ich war in Regensburg in einer Airport-Event-Location. Eine alte Diskothek aus den 80ern. Riesenteil. Wie du dir das vorstellen kannst, mehrere Ebenen, wo man dann auf die Tanzflächen gucken konnte. Und hier eine Bar und da eine Bar und da eine Bar und da eine Bar. Und da habe ich noch nie gespielt. Warum ich dahin gebucht wurde, das weiß ich auch nicht. Da waren, und das ist tatsächlich normal, wenn ich irgendwo anfange zu spielen, fangen wir selten über 100 Leute an, weil mich da eben wenig Leute kennen. Da waren 60 Leute. Und das war im Prinzip in diesem dieser riesigen Diskothek die erste Reihe von 10 Reihen oder so. War die erste Reihe. Das war belegt und das war's. Und 10 Reihen haben sie sowieso nur gestellt. Ich würde mal sagen, an Reihensitzplätzen hätten sie 15 oder 20 Reihen reingekriegt. Auch da habe ich um mein Leben gespielt. Die Leute haben sich dann alle in so einen Kegel gesetzt, quasi in die Mitte. Eben nicht alle in der ersten Reihe, sondern quasi so ein Kloß in der Mitte des Theaters gebildet. Und wir hatten einen super tollen, fantastischen Abend. Natürlich, weil die Abende mit mir meistens toll sind. Super fantastisch sind sie auch. Fast immer, aber manchmal ja auch nicht. Ich will ja nicht größenwahnsinnig werden. Aber wir hatten wie fast immer einen super tollen Abend, an dem ich auch noch eine Stunde länger gespielt habe als sonst. Also so 4 Stunden oder 3,5 Stunden habe ich gespielt. Alle waren total begeistert. Und heute flatterte uns dann rein, Mensch, wir haben nur begeisterte Stimmen gehört vom Publikum und auch seitens der Mitarbeiter, weil die haben sowas auch noch nie gesehen. Und so wird dann da jetzt ein Rehvertrag gemacht. Und das ist die gute Nachricht. Also darüber habe ich mich dann gefreut. So, jetzt habe ich noch ein Gegenbeispiel. Ich habe gestern 2 schöne Witze gehört von einer Kollegin. Es wird ja immer gesagt, man darf keine rassistischen Witze machen. Und ich sage ja immer, wäre das nicht herrlich, wenn die Türken über uns solche Witze auch machen würden. Und dann lehne ich mich ein bisschen zurück und sage, und ich glaube, das machen die auch, weil sie es ja auch tun. Und dann hat mir gestern eine Kollegin erzählt, diesen doofen Witz, den ich eigentlich blöd finde. Und da sagt ein Weißer zu einem Schwarzen, warum habt ihr eigentlich so weiße Hände und so weiße Füße? Und dann sagt der Schwarze, das weiß ich nicht. Weil, als wir euch lackiert haben, da habt ihr mit der Hand, mit den Händen an der Wand gestanden. Das ist der alte Witz. Eigentlich ist der ja doof. Weißt du, was der Schwarze da antwortet? Warum habt ihr Weißen denn so dunkle Arschlöcher? Und dann sagt der Weiße, weiß ich nicht. Weil wir euch noch gefickt haben, bevor wir trocken waren.
Sehr schön.
Das finde ich aber toll. Sag ich. Und dann hat sie gesagt, eine habe ich noch, pass auf. Der Türke ruft beim Firmenchef an und sagt, Chef, ich nichts kommen kann arbeiten, ich total erkältet. Und dann sagt der Chef, du weißt, wenn ich total erkältet bin, dann lasse ich mich von meiner Frau mal einmal richtig kräftig durchblasen, dann kann ich auch arbeiten. 3 Stunden später ruft der Türke den Chef an und sagt, ich komme gleich zur Arbeit und Chef hat ein tolles Haus.
Und dann kann ich jetzt noch probieren, Markus Krebs zu zitieren, wo der schwarze Arbeiter sich leider einen Unfall hatte auf der Baustelle und ihm ist der Mittelfinger abgerissen worden. Und dann wird er sofort ins Krankenhaus transportiert und dann sagt der Arzt, pass auf, einen Finger haben wir hier, aber keinen schwarzen mehr. Wir können dir höchstens einen weißen festmachen. Kennst du den?
Ja.
Und lässt er sich den an hin und hin und her und irgendwann am nächsten Tag, ich glaube es war, er steht in der Straßenbahn oder im Bus und hält sich fest und dann sagt eine Frau zu ihm, seine Hand an und sagt zu ihm, na, in der Mittagspause wieder zu Hause gewesen. So, muss man ein bisschen drüber nachdenken, dauert ein bisschen, aber ja, also insofern genau, wir können auch einen Witz,
wir können einen Witzbattle machen, der ist auch schön, ein Schwarzer und ein Weißer unterhalten sich und da sagt der Weiße zu dem Schwarzen, pass mal auf, wenn ich mich in die Sonne lege, werde ich knallrot. Du bleibst schwarz. Wenn ich mich schäme, werde ich auch knallrot. Du bleibst schwarz. Wenn ich was Falsches esse und ich kotze mich total aus, dann bin ich sogar grün, manchmal sogar gelbgrün. Du bleibst schwarz. Wer von uns beiden ist eigentlich hier der Farbige?
Jetzt weiß man gar nicht, ob wir jetzt schon, bei welchen Medien wir jetzt alles gleich gesperrt werden für das. Wahrscheinlich ist es alles illegal. Ich denke, wir müssen eins machen. Wir müssen das wieder auffangen, diese Stimmung, mit einer Information, die besonders in der heutigen Zeit, so zwischen Frühling und Sommer, die einfach wichtig ist. Und da habe ich was Kleines vorbereitet. Und zwar wusstest du eigentlich, kennst du das Gemüse des Jahres?
Nein, ich bin aber sehr gespannt.
Ja, das Gemüse des Jahres ist die rote Beete. Bereits im alten Rom ist die rote Beete ja bekannt gewesen und ist jetzt ganz neu wieder entdeckt worden, sozusagen auch von der Medizin, wo man sie inzwischen als Pulver, als Saft und so weiter und so fort kaufen kann. Und jetzt sage ich dir und unseren Zuhörern, als einfach als eine Dienstleistung nach der Witzabteilung, gibt es jetzt die Dienstleistungsabteilung, die 10 Vorteile, die rote Beete bietet. Erstens, senkt den Blutdruck. Zweitens, erhöht die körperliche Ausdauer. Drittens, kontrolliert Blutzucker und Gewicht. Viertens, verbessert die Gehirnfunktion. Kann man das Ding nicht umsonst mal im Bundestag ausgeben? Das würde helfen. Verhindert Krebs ist Nummer 5. 6, verbessert die Verdauung. Reduziert Entzündung, stärkt die Immunität, entgiftet und stärkt die Leber. Kann sogar die Lebenserwartung erhöhen. Ich sage ganz ehrlich, mehr geht doch nicht. Warum weiß das keiner?
Wow.
Ich sag dir, warum es keiner weiß. Weil es die gute alte Zeitung nicht mehr gibt. Weil man nämlich diese Altpapiermedien, vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz erklären, woher dieser Begriff Altpapiermedien kommt. Das habe ich letzte Woche schon gesagt und ich habe vergessen, die Quelle zu erwähnen, das gehört sich nicht. Das ist eine Erfindung von der Frau Preradovic, die einen wunderbaren Podcast macht, Punkt Preradovic. Super recherchiert, großartige Journalistin, ehemals mal RTL, heute eine echte Journalistin. Wirklich großartig, kann ich sehr empfehlen. Und sie hat diesen Begriff Altpapiermedien geprägt, der das, finde ich, sehr gut beschreibt. Und das ist der Vorteil, der Nachteil, dass es das nicht mehr gibt. Die schöne Zeitung ist, dass wir nicht wissen, dass das Gemüse des Jahres die rote Beete ist und dass das 10 Vorteile hat, weil das nämlich im Internet nirgendwo steht und weil keine Suchmaschine auf die Idee kommt, uns beiden das mitzuteilen.
Ja, Frechheit. Und gerade, ich bin insofern total entspannt, weil ich gerne rote Beete esse. Und zwar ziemlich oft sogar, zu ziemlich vielen Gelegenheiten.
Ich mag auch gerne rote Beete. Absolut. Sehr gerne mag ich rote Beete. So, ja. Dann müssen wir sprechen über die Tiere im Zoo.
Aha.
Weltweit gibt es ein Tiersterben in Zoos. Und es scheint eine Verbindung zur Covid-19-Impfung zu geben. Und da, das wird so, das gärt so vor sich hin, dieses Thema. Ich habe das schon mal vor 2 Wochen gehört. Jetzt habe ich da wieder was von gelesen. Und es ist wirklich erstaunlich und es scheint so zu sein, dass irgendwelche Vollpfosten die Tiere mit Covid-Impfung geimpft haben. Was? Ja, also es deutet ganz vieles darauf hin, dass irgendwie dass man in Zoos aus irgendwelchen Gründen, dass man die geimpft hat. Das ist jetzt nicht, also ich will jetzt hier nicht, ne? Schlumpfweisheiten verbreiten, aber es scheint so zu sein, dass da irgendetwas in der Hose gegangen ist. Und es ist tatsächlich so, also das ist tatsächlich belegt, ganz im Sportler, die gerade umfallen. Finde ich erstaunlich. Finde ich also, dass wir auch nichts davon wissen. Warum wissen wir das nicht? Warum wird darüber nicht geredet? Warum ist das nicht in den Nachrichten? Warum erfahren wir in den Nachrichten nicht die wichtigen Dinge? Warum erfahren wir nur den Blödsinn?
Also ich finde das total spannend. Ich bin ja momentan gar nicht nachrichtenmäßig unterwegs, weil ich das einfach gar nicht schaffe, weil ich eben so viel arbeite. Deshalb bin ich ja total froh, dass du von der Rote Beete über Zootiere tatsächlich immer Themen zu bieten hast. Aber und am Rande lese ich ja auch so, Überschriften lese ich schon mal. Oder unser gemeinsam geliebter Podcast Kontrafunk, den wir ja gerne beide selber hören, da kriegt man ja auch mal was mit. Aber diese Geschichte habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Das werde ich aber gleich mal googeln.
Ja, also google das mal. Das ist total spannend. Und es geht jetzt schon seit Wochen, irgendwie wird darüber geredet, aber man weiß nicht so richtig, was los ist. Nicht, dass ich ein großer Freund von Zirkus, von Zootierhaltung bin und so, aber wenn man, wenn Verantwortliche für Tierwohl im Rausch, in irgendeinem Covid-Wahn Tiere impfen, dann fände ich das sehr dramatisch, ehrlich gesagt.
Ja, also du siehst mich jetzt hier etwas verwirrt. Ich muss das googeln. Vielleicht kann der Zuhörer das ja auch mal googeln und seine Ansichten zu dieser Geschichte posten. Ich bin ein durcheinander. Das finde ich völlig schrill. Aber da fällt mir ein, dass ich den Kontrafunk ja gehört habe, den letzten Podcast da. Da ist mir aufgefallen, dass da ja auch ums Impfen geredet wurde oder übers Impfen geredet wurde, aber da wurden auch Dinge widerlegt, aber neue aufgestellt. Also, dass die Impfung ins Erbgut eingreift, hat da ein Forscher gesagt, aber dass die Impfung ins Erbgut eingreift, hat er gesagt, ist wohl erwiesen, aber andere Dinge sind widerlegt. So irgendwie.
Genau, ich kann jedem nur empfehlen, dass er einfach die letzten 6, 8 Minuten der neuesten Folge von Kontrafunk, also es ist ja mal Sonntagsgespräch, um das es da geht, und das Sonntagsgespräch ist immer schön frisch und sehr spannend, und vom letzten Sonntagsgespräch die letzten 6 Minuten, da ist ein Wissenschaftler, der tatsächlich in ganz wenigen Worten, aber selbst für Laien nachvollziehbar erzählt, was die Impfung, oder beziehungsweise ist ja gar keine Impfung, sondern was diese Gentherapie so gemacht hat, was passiert sein könnte. Und das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis dabei war für mich folgende. Erstens, bei der Produktion wurde gefuscht, da ist Dreck drin, und ganz viele von den Dosen haben überhaupt nicht funktioniert. Und sie haben das gewusst, dass die eine schlechte Qualität haben, und sie haben trotzdem das weiter produziert und weiter verbreitet. Und das fand ich so die erschütternde. Also meine, stell mal vor, ein Milchbauer produziert vergiftete Milch und verkauft die einfach weiter. Den würden wir doch alle ins Gefängnis stecken wollen. Und das Gleiche scheint da passiert zu sein. Er belegt das sehr, also sehr sachlich, und ist ja überhaupt kein politisches Magazin sozusagen, sondern da geht es um Vernunft und Belegbarkeiten. Und das ist sehr interessant zu hören.
Ja, also das war auch das, was mich wirklich überrascht hat. Das Dumme ist, wenn ich sowas höre, schlafe ich immer ein, weil ich das ich lege mich dann hin und höre einen Podcast, und das kommt eben ziemlich am Schluss vor. Darum habe ich es mir vorhin nochmal angehört, war aber wieder ein bisschen knapp. Ganz bis zum Schluss kam ich nicht durch. Aber ich war zumindest überrascht über den sachlichen, wissenschaftlichen Ton, den der da gehabt hat und gemacht hat. Und ich finde tatsächlich, weil ich dann auch immer nervös werde, wenn man so viele Dinge hört und sich das anhört, aber ich finde, man sollte sich das doch tatsächlich wirklich mal anhören. In diesem Podcast geht es ja auch um unsere Daten, dass also jetzt Nancy Faeser ja möchte ohne zwinglichen Grund auf unsere Telefondaten und solche Sachen zuzugreifen.
Ja, und die Gesundheitsdaten, ne? Also wenn du nicht Einspruch einlegst, werden ja ab sofort auch oder ab bald deine gesamten Gesundheitsdaten gespeichert. Ja. Du musst aktiv Einspruch einlegen, sonst passiert das einfach automatisch. Ich finde, es gibt ganz viele Dinge, die zurzeit passieren, die wir gar nicht mitkriegen sollen. Und wenn es keine alternativen Medien geben würde, würden wir das auch niemals mitkriegen. Und ich wundere mich wirklich, also was total, das ist, da bin ich ganz fassungslos drüber. Und ich muss immer meine Frau regelmäßig in den Arm nehmen, damit sie sich nicht furchtbar aufregt, mit welcher Selbstverständlichkeit unsere Bürgerrechte, die Freiheitsrechte mit Füßen getreten werden von denen, die eigentlich für Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit standen, nämlich die Linke. Da bin ich ganz, ganz, ganz erschüttert drüber. Und ich habe heute einen Post von einem sehr geschätzten Schauspielkollegen gesehen, der auch genau wie ich eher aus der Mitte-Links-Ecke kommt, so traditionell aus den letzten 40 Jahren oder so. Der hat geschrieben und aus ganz groß und deswegen auch aus fester Überzeugung öffentlich auf seinem Post: Es ist für mich definitiv so, dass die Grünen eigentlich die Braunen sind. In ihrem Verhalten, in ihrer Argumentation, in dem, wie sie Parteiproports betreiben, wie sie bestechlich durch die Gegend wanken, wie sie sich gegenseitig supporten. Das ist eine braune Blase. Und wenn ein Schauspieler aus dem Umfeld, also ich kenne sein Umfeld, ich weiß, wo der herkommt, und ich weiß auch, wie er vor 2-3 Jahren noch stand. Wenn jemand sowas schreibt, dann ist das ein Zeichen dafür, für mich, dass es Zeit wird, dass wir eine Partei gründen. Vielleicht müssen wir beide das tun. Die Partei ist, die heißt erstmal nur Schnauze voll.
Ja, das wäre schön.
Und ich glaube, die Leute haben die Schnauze voll, aber irgendwie passiert nichts.
Nein, ich bin ja sowieso, das habe ich im letzten Podcast ja schon gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir alle immer, also wir alle tun es ja nicht, aber wir zum Beispiel jammern furchtbar viel. Die Menschen sind es zwar leid, aber sie jammern, ja, sie jammern so ein bisschen, aber nicht laut genug. Mhm. Ich finde ja wir reden jetzt schon so lange über die Phänomene. Ich finde ja, also das klassische Beispiel, wo man so dran festmachen kann, was mich ärgert, ist, warum nehmen Leute aus Theatern gegenderte Programmhefte damit nach Hause, wo Wahnsinn. Sie doch das Gendern nicht wollen? Warum schmeißen sie diese Programmhefte nicht in die Tonne? Warum machen die Leute das einfach alles mit? Ich begreife das nicht. Ja, ich bin da ziemlich fassungslos über den mangelnden Protest. Normalerweise müssten die Leute auf die Straße gehen und sagen, ich heize meinen Ofen, womit ich will. Ich habe das, Pellets sind jetzt verboten, habe ich gehört. Die sollen ja auch, sind noch nicht verboten, aber stehen auch auf einer Liste. Und vor Jahren hat man die ja anscheinend hochgelobt und man soll das alles machen. Also ich bin da ziemlich verzweifelt. Ich begreife nicht, warum die Menschen sich nicht mehr wehren. Und ich habe manchmal das Gefühl, sie machen es tatsächlich nicht, weil sie denken, es geht am Ende doch gut aus.
Ja, da stimme ich dir zu. Bis jetzt ging es ja noch immer gut. Aber weißt du was? Die Generation, die im Krieg war, 1930, 40, die denkt nicht so. Und die ist leider tot. Und dadurch, dass die Generation, die sowieso, die heute da in der Regierung ist, aber auch die davor und die danach, die haben ja nie Krieg erlebt. Die haben ja das alles nicht erlebt. Die halten das ja nicht für möglich. Und ich sag dir, also nur die räumliche Veränderung, ich war ja letzte Woche in Ungarn, und nur die Tatsache, dass du plötzlich neben diesem Krieg bist, der einfach um die Ecke ist, ein paar Kilometer entfernt, und dass du Leute kennst, die da gestorben sind, die dir am Herzen liegen und so, das zeigt, dass es eben doch alles möglich ist. Und ich habe einen Freund, der sehr, sehr, also es war der ehemalige Freund und Berater und Manager von Herrn Gorbatschow, der sehr, sehr, sehr gut sich auskennt in der politischen Situation. Und der sagt, also der prophezeit eigentlich, dass Putin in spätestens 2 Monaten weg ist und dass es dann viel schlimmer wird. Und im Gegensatz zu früher, finde ich auch eine spannende Information. Früher gab es 3 rote Knöpfe, die gedrückt werden müssen, damit die Atombombe losfliegt. Heute gibt es ein Handy. Da ist es so, dass ich denke, oder also mal so die Sorge, die ich habe, ist, dass es da einen Durchgescheppert gibt, der das einfach machen wird. Und dann wird die Erde mal ein bisschen atomar verseucht werden.
Das ist auch meine Befürchtung geht nicht so weit, aber meine Befürchtung ist schon, dass wie viele Leute denken, jetzt wäre ja irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, da gehen wir irgendwann hin. Aber ich glaube auch, es wird schlimmer werden. Und mit Putin, das ist ein interessanter Fakt, den du da gesagt hast. Weil es gibt ja genug Gerüchte, die sagen, der ist schwer krank. Was meinst du denn, dass wieder wegkommt? Der wird weggeputscht oder der wird sterben?
Nee, der ist, also erstens, er ist schwer krank. Zweitens, es gibt, habe ich auch da erst gelernt, es gibt 6 Doppelgänger. Ach. Also man weiß ja nicht, wie lange man den dann noch aufrechterhalten kann mit diesen ganzen Doppelgängern und so. Aber Fakt ist, ich meine, das sind ja alles Marionetten. Also das darf man auch nicht vergessen, das ist natürlich eine ganz andere Struktur. Aber der geht davon aus, also dieser Experte geht davon aus, dass der nächste Regierungschef von Russland, dass der definitiv aus dem Militär kommt. Und wenn da ein Militärkopf, so ein Apparatschek sitzt, dann kannst du dir vorstellen, was los ist. Ich fand es übrigens lustig, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, das ist lustig, also absurd. Aber da haben sich Teile der russischen Armee, haben sich mit diesem Wagner-Teil der Armee gestritten und haben sich gegenseitig erschossen. stand in der Zeitung, gibt es auch sogar einen Film drüber. Die haben sich gegenseitig erschossen, weil sie sich gestritten haben. Und das ist genau das, was passiert. Ich meine, und ganz ehrlich, Gnade uns Gott, wenn, ne, jetzt ist es so, dass da drüben ganz, ganz viele Menschen völlig am Arsch sind. Und die haben alle Waffen. Stell mal vor, die rennen los. Es ist ja heute schon so, das weiß das Bundeskriminalamt, dass viele der Waffen, die wir in die Ukraine liefern, direkt wieder nach Deutschland zurückkommen und dazu Geld gemacht werden, auch Munition zum Beispiel, also große Mengen. Deswegen kontrollieren sie auch immer, wer aus der Ukraine einreist, so, weil sie immer denken, sie müssen Waffen finden, aber sie finden natürlich lange nicht alles. Aber du kannst ja inzwischen in Deutschland alles an Waffen kaufen, und zwar inklusive Handgranaten und so ein Zeug, weil die alle Geld machen. Die Menschen sind ja alle arm dran. Und wenn, was meinst du, wenn Russland, also die sind mal so Wirtschaftsflüchtlinge, Ukraine, Russland, angrenzende Länder, wenn die alle das Rennen kriegen, dann sehen wir hier gar nichts mehr. Dann kommt da eine kreuzzugstarke Kompanie auf uns zu, die schwer bewaffnet ist, und wir haben gar nichts. Wir können nur eins machen, uns ganz schnell in unsere Elektroautos setzen und 124 Kilometer fahren, weil es nämlich leer. Und die rennen hinter uns her, und das war's. Also das ist schon bitter, was da passieren kann.
Ja. Und vom Bauch her, muss ich dir sagen, ist das bei mir so, ich meine, mein Bauch ist jetzt auch nicht der Gerichtssaal dieser Welt, aber es war früher tatsächlich immer so, dass ich dachte, nein, Krieg wird es nicht geben und so, und als ja. Jetzt sagt mir mein Bauch, sagt, also 50-50, das ist längst nicht undenkbar, und zwar genau aus dem Grunde, dass die alte warnende Generation und die alten Leute, die den Krieg noch mitgemacht haben, die sind weg.
Ja.
Jetzt, es gibt, glaube ich, jetzt genug Bestrebungen, sich durch Krieg eben auch zu finanzieren oder Geld zu bekommen oder sich gesund zu stoßen oder die Vorteile eines Krieges zu sehen. Also ich schwankte auch 50-50.
Und das ist so, ich meine, man muss jetzt nicht, macht keinen Sinn, schwarz zu sehen. Und früher war es ja auch so, dass du vieles nicht so nicht weißt, macht dich nicht verrückt. Und heute kann man eben ganz viel erfahren, aber vieles von dem ist auch gemacht, um einen verrückt zu machen. Ich habe ein, mal gucken, ob ich das nächstes Mal, ich freue mich schon auf unsere nächste schöne Veranstaltung in Hamburg in den Kasematten am 22. Juni ist es, glaube ich, soweit. Gibt noch ein vereinzelt, habe ich gehört, soll es noch Tickets geben. Ich weise mal darauf hin, kommt alle in die Kasematten. Am 22. Juni ist es wieder soweit. Da ist hausgewildert. Und da wird auf jeden Fall der Kerl auftreten. Und auf jeden Fall werde ich den Anfang machen. Das freut mich schon. Da freue ich mich. Ich bin schon ganz verrückt danach vor Freude, dass ich wieder die Gäste begrüßen darf. Erst am Eingang und dann auf der Bühne. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, ich wollte gleich vielleicht wieder einen kleinen Vortrag halten, nicht nur über künstliche Intelligenz, sondern vielleicht auch mal zu dem Thema, wer kommt eigentlich auf die Idee, dass es der Welt schlecht geht? Der Welt geht es total gut. Der Welt geht es schon immer gut. Seit 40 Milliarden Jahren geht es der Welt gut. Die Welt scheißt auf uns. Die Menschen sind das Problem, nicht die Welt. Der Welt geht es gut. Die Welt braucht uns nicht. Und die Menschen sind im Arsch. Die Welt nicht. Die Welt ist fein. Und ich glaube, diese Haltung muss man einnehmen, um sich selber auch immer wieder ins Gehirn zu rufen, dass wir eigentlich ein bisschen unwichtig sind auch. Und dass dieser Krieg, der da stattfindet, ne, im Verhältnis zur Welt, die Umweltverschmutzung, im Verhältnis zur Welt, die Welt, weißt du, was da passiert? Eines Tages sind wir alle tot, haben nichts mehr zu essen und zu trinken und sind verstrahlt, dann dauert das vielleicht 3 Millionen Jahre und dann kommt die Welt wieder. Und was ist der Welt? Der ist das doch völlig egal.
Das erinnert mich an so eine Haltungsrede. Ich habe ja so Haltungsgedönsreden, wo ich zu Beginn sage, ich möchte dem Publikum nichts mitgeben. Ich fahre doch nicht in dieses Kaff, um noch was hier zu lassen. Ich will was mit nach Hause nehmen, und zwar eure Kohle. Oder lassen Sie sich entführen, das möchte ich auch nicht. Ich kette Sie doch nicht alle an, lasse mit Ihnen irgendwo hin, wo Sie gar nicht hinwollen. Nichts anderes ist ja eine Entführung. Ich kenne mich hier auch gar nicht aus. Wie blöd ist das, wenn die Entführer die Entführten fragt, wo er sie denn hin entführen soll? Der Satz ist, und der hatte ich vergessen, der fällt mir jetzt, wo du das sagst, wieder ein, ist, nun gibt es ja Kollegen, die möchten auf der Bühne die Welt verändern, ich nicht. Mir kann die Welt so bleiben, wie sie ist. Stellen Sie sich mal vor, ich habe die Welt geändert auf der Bühne, an nur einem Abend, und dieses Miststück von Welt hat das überhaupt nicht gemerkt. Oder es interessiert die Welt überhaupt nicht. Da geht es ein bisschen hin, finde ich. Das geht, ist ein bisschen tatsächlich so. Aber wo du das sagst, Fett, ist mir vorhin noch aufgefallen, unter der Dusche, ehrlich gesagt, dass man immer, sagen eigentlich die letzte Generation und Instinction Rebellion und wie das alle heißt, sagen die eigentlich, sie möchten das Klima retten oder sie möchten das Klima schützen? Weil du kannst das Klima ja gar nicht retten. Also wenn der Antrieb ist, dass wir Deutschen protestieren gegen klimaschädliche Dinge, dann mag das ja alles noch sein. Aber das Klima retten, man ist doch sonst immer so genau mit diesen Begrifflichkeiten. Wir retten doch das Klima.
Das ist doch, guck mal. Ja, aber das ist ja das Ding. Es geht ja immer, also zum Beispiel die Grünen, ne? Wo wird innerhalb der Grünen Partei überhaupt gearbeitet? Arbeiten heißt ja recherchieren, sich Wissen aneignen, abwägen, hin und her. Das machen die, das können die nicht, das machen sie nicht und das wollen sie auch nicht. Das Einzige, was die wirklich machen, ist, die sitzen da in so einem Think Tank wahrscheinlich, wobei sie das nicht mal schreiben können, Und da denken sie drüber nach, welche neuen Worte sie sich ausdenken können. Und da trifft es sich gut, dass da auch einer sitzt, der mal Kinderbücher geschrieben hat, muss man sich auch lustige Worte ausdenken. Und dann kommen sie auf so Sachen wie Hochrisikotechnologie und keiner kommt auf die Idee, ob es wirklich so ist. Was heißt Hochrisiko? Heißt, dass es ein sehr hohes Risiko gibt, dass man sterben muss oder verletzt wird oder so. Das ist falsch. Das Atomkraft ist keine Hochrisikotechnologie, weil viel weniger Menschen an Atomkraft gestorben sind, überhaupt am Atom gestorben sind, als zum Beispiel an der Kohlekraft. Nachweislich. Das weiß jeder. Muss ja nur jeden Wissenschaftler, gibt keinen Wissenschaftler, der eine andere Meinung dazu hat. Das gleiche gilt fürs Klima. Dass unser Verhalten keinen Einfluss auf das Klima hat, ist nachgewiesen. Natürlich kann man probieren, das Klima zu schützen, die Welt zu schützen, das ist auch alles richtig, aber wir werden das Klima nicht ändern. Und das werden alle Meteorologen der Welt, alle, die sich damit auskennen, bestätigen das. Wie ist der Ötzi in den Schnee gekommen? War der so heiß, dass der durch diese Eisschicht, durch die Meterdicke, die es angeblich früher mal war, durchgeschmolzen ist? Nein, es war früher wärmer. Wie ist der Hannibal über die Alpen gekommen? Nicht mit dem Schlitten und nicht mit den Elefanten, die auf dem Schlitten saßen, sondern man glaubt es nicht, er ist darüber gegangen, weil es da früher wärmer war. Das ist alles Blödsinn. Das ist eine Geschichte, die erzählt wird. Aber es interessiert keinen, weil die Geschichte so schön ist. Ach, weil sie lieber die Geschichte erzählen wollen. Damit sind sie eigentlich so wie ganz früher, als die Menschen saßen und in den Himmel geguckt haben und haben drei Sterne gesehen und haben gesagt, da ist der liebe Gott und das andere ist der Petrus und die kommen auf die Erde und die werden uns alle retten. Und da haben sie das geglaubt und die Indianer haben an irgendwas anderes geglaubt und jeder hat so für sich an so Zeug geglaubt. Und genauso sind die auch. Und die Typen, die dümmsten der Dummen, die sind alle wirklich dumm und ungebildet in einer großen Menge oder abgewichst. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Und die dümmsten der Dummen, das sind die, die sich auf der Straße festkleben. Das siehst du auch an den Gesichtern und wie sie aussehen und so. Das sind wirklich die Dümmsten. Das ist der menschliche Unrat sozusagen, weil sie lassen sich erstens instrumentalisieren, zweitens bezahlen von denen, die in ihrer Fantasie ja eigentlich schuld sind an dem ganzen Debakel, was es aber gar nicht gibt. Jetzt kommt das Beste. Jetzt ist ja was ganz Neues. Jetzt besprühen sie Luxusgeschäfte, weil ja, euer Luxus ist unser Untergang. Und jetzt ist ja das ganz Blöde, habe ich eine ganz schlechte Nachricht. Wenn überhaupt jemand nachhaltig produziert, dann sind das leider Luxusmarken. Die produzieren nämlich erstens wenig, zweitens in hoher Qualität und drittens mit fairen Löhnen. Und alles das, für das die stehen, dafür stehen die Luxusmarken auch. Die stehen für Umweltschutz. Die machen das von selber, weil sie viel zu viel Angst haben davor. Also Gucci hat 2007 bereits alles umgestellt, nichts mehr in Asien produziert. Da wird Gucci produziert seine Sachen in Norditalien mit europäischen Arbeitnehmern und nicht mit chinesischen Leiharbeitern, die nach Europa geflogen werden, in irgendwelchen Fabriken kaserniert werden oder in irgendwelchen Unterkünften kaserniert werden oder eben direkt in China zu produzieren oder sonst irgendwo in Asien. Das alles machen die nicht, die Luxusmarken. Und sie sind ganz bestimmt, ist der Käufer einer Luxusmarke nicht am Klimadebakel schuld. Denn da kommt die Ware nicht aus Asien mit teuren Dampfern rübergefahren, wie zum Beispiel auch die Kohle für Habecks Kraftwerke. Die kommt ja zum großen Teil aus Australien, wird die ja umweltfreundlich hierher geschleppt und ist dann angeblich gesünder als und an den Kohlekraftwerken Ausstoß stirbt man auch, obwohl wir die besten Kohlekraftwerke haben, aber es ist angeblich gesünder als Atomkraft. Ganz ehrlich, die sind strunzendumm. Wir haben einen Riesenfehler gemacht, dass wir denen geglaubt, denen wir ihr Märchen geglaubt haben und dass es genug Menschen gab in Deutschland, die gewählt haben. Aber es gibt Hoffnung. Letzte Wahlumfrage, die AfD liegt jetzt beständig vor den Grünen. Die CDU wächst und eigentlich ist es bald an der Zeit, sie einfach zu stürzen, abzuwählen, zu entfernen und das dann bitte für die nächsten 50 Jahre.
Damit gehe ich jetzt auf den Schluss zu, auf ein grandioses Fast-Schlusswort. Weißt du warum? Weil die Grünen eine Hochrisikopartei sind.
Absolut, besser kann man es nicht sagen. Ja, besser kann man es nicht sagen. Es ist eine Hochrisikopartei, richtig.
Und ich muss dir sagen, da ist mir vorhin noch ein Gedanke gekommen, auf den ich mal eben kommen möchte. Ich habe das ja oft, wenn es um Atomkraft geht oder so, dann habe ich oft den Gedanken, dass wenn so ein Ding mal hochgeht, dann ist das halt eben, das ist dann eine Katastrophe. So, wenn es dann hochgeht. Und vielleicht sollte man es aus der Angst da heraus oder aus Sicherheitsgründen, sollte man die Dinger vielleicht nicht betreiben. Jetzt ist mir aber gerade, als du das erzählt hast, da ist mir jetzt gerade eingefallen, es gibt noch eine Technologie, die, wenn Atomkraftwerke Hochrisikotechnologie sind, auch eine Hochrisikotechnologie ist. Und das ist das Flugzeug. Denn wenn du in ein Flugzeug steigst, das ist so ein komplexes Gerät und da geht irgendwas schief, und das stürzt ab, dann sind alle tot. Und im schlimmsten Falle noch, 1000 Menschen, die unten drunter wohnen, wenn es in der Stadt abstürzt. Und trotzdem wird es betrieben. Also dieses Argument mit der, wir haben die Technik des Atomkraftwerks nie zu 100% im Griff, das haben wir bei Flugzeugen auch nicht. Und trotzdem fliegen die Dinger.
Ja, aber Fliegen ist ja noch viel sicherer als Autofahren und die fahren auch noch. Also jetzt mal rein, ne, wenn man jetzt der Wissenschaft glauben will. Ich möchte aber dich um eins bitten. Mach bitte gleich einen Post fertig, wo drin steht, die Grünen sind Hochrisikopolitik und deshalb gilt es, sie abzuschaffen, damit ich den teilen kann. Ich will dir das nicht auf keinen Fall wegnehmen, weil das ist ja deine brillante Eingebung. Du musst das, ich warte so lange, bis du fertig bist und dann teile ich das.
Ja gut, ich mache das gleich fertig. Dann können wir ja jetzt auch aufhören. Ich habe keinen Essenstipp und keinen Buchtipp.
Ich habe einen Buchtipp. Einen schönen Buchtipp habe ich. Ja, habe ich da. Und zwar, es geht um ein Buch von Jaron Lanier, L-A-N-I-E-R, Jaron Lanier. Und das Buch heißt 10 Argumente, jetzt sofort deinen Social-Media-Account zu löschen.
Ach, das muss ich haben.
Das ist ein dünnes Buch. Es beinhaltet 10 Argumente. Argument 1, du verlierst deinen freien Willen. Argument 2, wenn man weggeht, hat man ganz viel Zeit über. 3, das macht dich zum Arschloch. 4, und so weiter und so fort. Also es ist ein bisschen Augenzwinkern, aber es ist ein tolles Buch, ein wirklich tolles Buch. Und wenn man es liest, denkt man, weißt du was, scheiß drauf.
Das ist sehr spannend. Also das muss ich lesen, obwohl ich da tatsächlich immer noch nicht von überzeugt bin. Als Privatmensch glaube ich das ja, aber als Künstler, als Geschäftsmann irgendwie kann ich da glaube ich nicht drauf verzichten. Aber das macht es umso spannender, das zu lesen.
Ja, es ist ein bisschen provokativ, aber ich glaube, es würde vielen Menschen gut tun, ich finde, man sollte Politikern zum Beispiel Social-Media-Aktivitäten verbieten.
Aber dann wissen wir gar nicht.
Siehst du doch, also warum gibt es Herrn Lauterbach? Den gibt es nur deswegen, weil der auf Twitter gesetzt hat.
Ja.
Das ist der einzige Grund, sonst wird es nicht geben.
Ich wollte doch vielleicht zum Schluss dem geneigten Hörer nochmal aufs Auge drücken, dass dieser Podcast, ein Gespräch ist ja zwischen Boris und mir, dieser Podcast ist kein Comedy-Podcast, dieser Podcast ist kein Haha. Deshalb nochmal mein Aufruf, den du ja vorhin auch schon gestartet hast, geht also in die Theater, wenn ihr Kay Ray lustig sehen wollt und nicht müde schwafelnd im Podcast mit seinem Kumpel und Freund Boris, sondern einfach in Action und eine Party erleben wollt, dann geht auf meine Website www.kray.de und bucht irgendwo Tickets. Wir sind in jeder Gegend. Denn ich weiß, dass wir immer mehr Zuhörer bekommen, so bei YouTube und so, die glaube ich gar nicht wissen, was macht der Kray eigentlich, und außer diesem Podcast. Und deshalb kommt mal in meine Show, guckt euch das an. Wir freuen uns über Zuwachs, die große Kray-Gemeinde. Also ich bezeichne ja mein Publikum und mich immer irgendwie so als Gemeinde. Also wir wissen genau, worüber wir lachen dürfen und worüber nicht, nämlich über alles. Und wir nehmen aber gerne Neuzugänge in unsere Kreise auf.
Absolut. Und ich möchte das einfach nur unterstützen. Und wenn die Menschen uns beide sehen wollen, dann sollen sie am 22.06. in die Kasematten kommen. Da können sie mit mir an der Tür diskutieren, ob ihr Ticket gültig ist. Danach werden sie von mir begrüßt und dann können sie dich erleben und noch jemand. Immer noch ein Überraschungsgast.
Genau. Und freue ich mich auch. Das ist für mich tatsächlich immer auch so ein ganz, ganz besonderer Abend, weil wir beiden dann so nah sind und in echt. Wir sehen uns dann nicht nur auf dem Bildschirm, sondern wir sehen uns bei einem Gläschen.
Genau so machen wir das. Genau so.
Okay. Mein Lieber, dann winke ich dir zu. Wir sehen und hören uns in einer Woche.
Genau so machen wir es. Tschö.